Talk, der europäische Tech-Podcast.
Destiny 2 Shadowkeep.
Ghost Raccoon Breakpoint.
Grid.
Beamdog Collection.
The Witcher 3 Wild Hunt.
Call of Duty Modern Warfare.
The Outdoor Worlds.
Luigi's Mansion 3.
Gwent.
Call of Duty Mobile.
Herzlich willkommen zu einer neuen Geek Talk Folge. Wieder mal aus der Kategorie der Spiele, wie immer einmal im Monat. Und logischerweise wieder mit dabei der liebe Jan aus Wien. Grüezi Jan.
Ja, hallo. Liebe Grüße aus Wien. Ja, wir nähern uns Weihnachten dementsprechend. Wir haben eine pickepacke volle Folge. Und einiges durchzugehen unter Anführungsstrichen, weil ja, jede Menge los hier.
Haben wir also eine dreistündige Games-Folge heute?
Nee, wir werden das wie immer, das ist ja durchaus einer der Vorteile unserer Sendung, den ich auch immer wieder von Hörern zurückgespiegelt bekomme, dass wir eben die Dinge nicht so ewig lang und in epische Breite durchgehen, sondern auch zum Versuchen, das relativ einen kurzen Überblick zu geben darüber, was es gibt und wie es denn ist.
Kurzer, kompakter Einwurf, genau.
Ja, genau. Mhm. Das ist so ein bisschen die Schlagrichtung hier, die wir auch beibehalten werden, auch wenn wir heute vielleicht ein bisschen länger werden, aber jetzt keine epische 3-Stunden-Folge.
Gut, bin ich froh. Also nicht, dass ich nicht mit dir 3 Stunden über Games sprechen möchte, aber ja. wir haben, wie gesagt, wir werfen ja immer kurz, wir haben einen Gegenwurf bekommen und zwar habe ich mitbekommen, dass es zu dem Zelda Awakening, wie heißt es, Jan?
Link's Awakening.
Genau, magst du da gleich einsteigen? Zum einen Feedback?
Genau, wir haben ein Feedback bekommen aus 2 unterschiedlichen Teilen. Besteht es auf der einen Seite der Hinweis, dass es doch einen wechselbaren Schwierigkeitsgrad gibt? Das stimmt. Das habe ich verpennt. Es gibt am Anfang die Möglichkeit, den sogenannten Heldenmodus auszuwählen. Ich habe es mittlerweile auch probiert, muss aber sagen, so viel Unterschied stelle ich da nicht fest. Oder so schwer finde ich es nicht, zumindest nicht so schwer wie früher. Das kann aber auch daran liegen, das habe ich auch letzte Folge schon gesagt, ich war damals halt auch noch recht jung, vielleicht ist es doch knackiger, als ich dachte, oder war früher schon nicht so knackig, keine Ahnung. Ebenfalls Kritik gab es, dass die Framerate sehr stark einbrechen soll, auf unter 30 teilweise sogar. Das kann ich nicht reproduzieren, ist bei mir nicht der Fall, habe es aber auch letztes Mal gesagt, ich spiele größtenteils im Handheld-Modus, nicht auf dem Fernseher, da gibt es bei der Switch immer wieder Probleme, so ziemlich egal, was für ein Spiel, ich würde jetzt mal echt vermuten, dass es daran liegt, ich habe es mittlerweile 2-mal durch und habe dieses Problem im normalen, also im Handheld-Modus nicht auf dem Fernseher, mag das vielleicht sein. Das ist aber generell halt immer dieses typisch bautypische Problem, der Switch, finde ich halt, ja, weil da reicht die Leistung halt generell.
Das gebe ich in dem Fall gerne zurück, weil den Teil vom Feedback, den habe ich von mir als einer Stelle gehört, dass eben das mit dass es nicht ganz so flüssig läuft, als Feedback auf unsere Sendung. Ich habe irgendeinen anderen Gaming-Podcast, es gibt einen, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Die haben auch darüber gesprochen, aber das müssen wir mal abklären, wie die gespielt haben. Hast du das Ganze auf der neuen, auf der Lite gespielt oder auf dem großen? Also großen.
Auf beiden, aber die nehmen sich ja nicht wirklich.
Da ist nicht großer Unterschied vom Ganzen her. Hm. Genau, der große Unterschied ist ja beim Akku da, oder?
Nee, für mich auch nicht, der größte Unterschied ist halt vor allem irgendwie die Bildschirmgröße und damit die verbundene Auflösung und gefühlt, dass die gleiche Auflösung ist eigentlich, wirkt halt auf mich auf der neuen alles irgendwie ein bisschen schärfer, immer weil halt kleiner, aber dafür schärfer, weil gleiche Pixel.
Das hast du ja in der letzten Folge sonst schon gesagt, genau.
Nicht, ja, sonst nehmen sich die jetzt für meinen Geschmack generell jetzt nicht dramatisch.
Dann würde ich doch sagen, bedanken wir uns vielmal für das Feedback, gerne mehr an der Stelle, auch bei den Spielen und wir gehen über zu den Konsolentiteln, die man kostenlos dazu bekommt, wenn man monatlich Geld in den Topf schmeißt. Zum einen bei Microsoft ist das Xbox Live Gold, da hast du, glaube ich, wieder 2 der 4 Titel dir rausgepickt.
Genau, die anderen 2 in den Shownotes, generell alle beiden, also Angebote dieses Monat nicht so besonders stark, meinem Gefühl nach, rausgepickt habe ich mir Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, also die Tochter des Teufels, recht nettes Krimi-Spielchen, aber ist nicht so mega stark. Und was immer geht, ist halt Star Wars, da war leider ein Remake, also halt die 360-Version, wie immer halt die hochgescalten Spiele quasi, ganz hübsch, Star Wars Jedi Starfighter genannt, so ein Raum, also Weltraumkampf-Dingsbums-Spiel. Ja, kann man machen, aber jetzt nicht so die mega dicken Titel dieses Monat oder die ganz großen Namen zumindest.
Es geht halt auch auf Weihnachten zu, wie wir einleitend gesagt haben, und dann sollen die Leute auch die neuen Titel kaufen, die jetzt eben kommen. Sieht's bei der PlayStation-Seite da jetzt besser aus?
Ein bisschen besser, das Angebot ist wie immer dünner, weil wir haben ja nur noch PS4-Titel, 200-Zahl sind es, Nioh ist ein ganz nettes Indie-Spiel und Outlast 2 ist so ein bisschen so ein Horror-Spiel in die Richtung, beide ganz okay, aber ich würde eher auf die aktuellen Neuvorstellungen wechseln, als dass ich mir diese Spiele jetzt gerade anschauen würde, natürlich auf jeden Fall immer mitnehmen, unter Anführungsstrichen, weil sie sind ja kostenlos.
Das kann man auf jeden Fall machen. Und somit würde ich dann auch gleich überschwenken auf Spiele, Test, PC und Konsole. Und da starten wir ja mit Destiny 2 Shadowkeep. In der Vorbereitung auf der Sendung habe ich einige Artikel gelesen, die auf dem Titel, gut, das ist auch immer so eine SEO-Geschichte, kaufen oder Finger weglassen. Ist das Spiel so schlecht? Polarisiert das so?
Nee.
Oder was liegt
das? Nee, das ist ja kein Spiel, das ist ja nur ein DLC. Destiny 2 ist ja auch auf sehr langfristig angelegt und dementsprechend halt auch viel DLC-Kram dabei und da ist halt immer die große Frage, ob man das dann zulegen soll oder nicht. Ja. Und ich habe auch viele dieser Artikel gesehen und ärgere mich jedes Mal, weil ich kann die Antwort gleich vorwegnehmen. Destiny-Fans kaufen, alle anderen werden sie jetzt genauso lassen, wie sie schon vorher gelassen
haben. Die haben sich nicht mal das Spiel zugelegt, die haben es einfach sein
gelassen. Genau. Ja. Oder so wie ich in dem Fall ausnahmsweise, obwohl ich ein großer Fan des Studios bin. Ich habe Destiny 2 gespielt, habe es für gut befunden und der Rest hat mich auch nicht mehr gejuckt, weil ich mir dachte, ihr könnt mich mal gern haben. Ich kaufe mir vielleicht irgendwann mal am Ende dann nochmal die Gold in einem Jahr wahrscheinlich dann und spiele das dann dort durch oder lasse es mir irgendwo schenken, weil das Spiel wird ja auch einer der großen Launch-Titel auf Stadia sein zum Beispiel. Ne? Insofern, ja, mal gucken. Worum geht es in den Shadowkeep? Eben auch wegen Stadia durchaus stark erwartet, weil man versprochen hatte, sehr vieles umzubauen und man hat sehr viel umgebaut. Beginnen wir mal zuerst bei der Story. Die ist relativ einfach. Wir erkunden den Mond der namensgebenden Festung, also den Mond der Shadowkeep, und sind da circa 3 Stunden in der Einzelkampagne unterwegs. Das ist recht wenig, aber Kampagne ist bei dem Spiel ja sowieso nicht das Hauptding. Im Endgame gibt es relativ viel Neues. Die sogenannten Albtraumjagden und so ein paar kurze neue Missionen, wo es am Ende recht knackige Bossgegner gibt. Gerade diese Bossgegner dann irgendwie fighten, war ja immer schon durchaus ganz gut gemacht. Größte Änderung ist die Armory 2.0, ein komplett neues Rüstungssystem. Wir können unsere Ausrüstung jetzt auch anpassen. Das war eben das, was groß angekündigt war. Das funktioniert auch ganz schick. Man kann halt generell wieder sehr stark umleveln, umdesignen, umskillen. Ja, meine Güte, ja, hübsch, nett, war schon okay, den größeren Brocken sehen wir dann wahrscheinlich, wenn Stadia auch draußen ist und wenn halt der nächste DLC kommt, bis sie es halt dann absäbeln und Destiny 3 ankündigen werden. Das erwarte ich persönlich für 2021 dann, wenn die neuen Konsolen da sind.
Noch ein bisschen her, bis dahin, genau. Wollen wir zum nächsten Spiel übergehen, das für die PlayStation 4, für den PC und die Xbox One gibt?
Ghost Recon Breakpoint wäre das dann.
Ne? Tom Clancy, genau, lässt grüßen.
Ja, und das ist ein Spiel, das mich sehr ratlos zurücklässt und man sieht, dass man nicht unbedingt immer dem Trend, den andere Firmen vortanzen, nachtanzen sollte, weil wenn dies verbaseln, dann hat man halt auch das Problem, dass man in ein Horn stößt, in das man nicht stoßen wollen würde. Breakpoint schließt geistig grundsätzlich an dem an, was wir im Jahr 2017 in Wildlands gesehen haben, heißt, wir spielen ein Elite-Soldaten auf einer kleinen Insel und spielen dort wieder unsere Taktik-Shooter-Missionchen. Ja, und eben leider nicht. Was mal ein recht guter Taktik-Shooter war, ist mittlerweile ein Loot-Shooter geworden mit einigen Survival-Elementen.
Ein was für ein
Shooter? Und Ubisoft, ein Loot-Shooter. Ein Shooter, wo du dir Loot, also Material, Vorräte
suchst. Ah, gut, passt, ja.
Erkämpfst, erspielst, erschießt. Mhm. Du erschießt Loot.
Passt.
Division 2 ist der Klassiker oder generell die Division-Reihe. Ja? Mhm. Und da hat man halt anscheinend hinwollen und das hat man halt einfach völlig vergeigt. Ja? Division 2 war schon nicht der große Erfolg. Das ist so dieses Horne, das man nicht stoßen will. Ja? Dementsprechend Breakpoint halt jetzt auch irgendwie nicht so der Renner. Und zusätzlich gibt es einen riesengroßen Haufen echt extrem großer, schwerwiegender Bugs bis hin zu einigen Systemabstürzen, auch auf Konsolen. Das habe ich fast nie erlebt.
Auf Konsolen? Wow.
Ja. Ja, ja. Wenn die PS4 mal quasi abratzen und einfach das Spiel beendet, das habe ich das letzte Mal erlebt. Noch gar nicht so lange her. Das war bei Metro. Und Balancing-Probleme halt auch bei Excel aus, was bei solchen Open-World-Loot-Shooter-Quatsch eh leider immer gang und gäbe ist, aber halt hier auch, ja, also in dem Fall. Sie tun sich keinen Gefallen. Wildlands war eh schon schwer und hat jetzt nicht so die allergrößten Fans gehabt, aber die waren Hardcore-Fans, ja, weil es so ein richtig schöner Taktik-Shooter war. Und ich war durchaus dabei, ich finde Wildlands sehr charmant. Und die jetzt auch noch verprellen und einfach eine dritte Variante draus machen, die dann einfach gar keiner mehr will. Das war so echt einfach so der kürzeste Weg, wirklich mitten ins Klo zu greifen.
Ja? I see. Ja. Hat man es geschafft, meinst du?
Ja. Also da echt persönlicher Geschmack natürlich auch immer, ja. Finger weg. Das ist zumindest nicht zum Vollpreis. Und wenn der Vollpreis weg ist, und der ist übrigens nach einer Woche schon weg gewesen, und zwar um 20, 30 Euro runtergefallen, weil echt Händler sagten, ich bleibe auf dem Schmarrn sitzen, ich hau's runter. Ja. Ja. Also ich habe es irgendwie tatsächlich eine Woche später gekauft. Ich habe kein Testexemplar bekommen, ich fordere auch schon lange keine mehr an. Bei allen Spielen, also nicht, dass es heißt, er wurde da nicht gekauft. Ich habe keines dieser Spiele hier angefordert, über das wir heute sprechen. Ich habe es 2 Wochen nach Release für 40 Euro gekauft und 2 Wochen davor war es für 70. Einfach weil viele Händler das sofort gesenkt haben, weil es halt ein schlechtes Spiel ist. Und leider ist es das auch. Ja? Wenn man es irgendwann mal für 20 kriegt und im Netz liest, dass die Fehler jetzt ausgebessert wurden mit einem 200 GB Download und 3 Stunden Update, dann maybe. Auch jetzt, fast einen Monat nach Release, es ist noch nicht so viel besser.
Das heißt, sind noch nicht so viele Updates nachgekommen, oder?
Stabilität ist jetzt auch schon okay, aber Balancing ist halt immer ein sehr lang angelegtes Thema. Ja. Auch zugegeben, jetzt haben wir vorher gerade über Destiny gesprochen. Also der erste Destiny hat auch irgendwie ein halbes Jahr braucht, bis er mal vernünftig gebalanced war. Ja.
Also ist noch ein langes Rennen, womit ich dann aufs nächste Spiel übergehen möchte, wo es hoffentlich besser läuft. Great.
Grid, ja, ein Autorennspiel für mich und nicht für dich. Was heißt das für die Zuhörer?
Ich habe Straße und darf nicht links und rechts raus.
Du hast Rennpiste und eine sehr realistische Simulation.
Also realistisch mag ich ja, aber das andere nicht. Piste, genau.
Ja, Grid ist eine recht beliebte Rennspielserie von Codemasters, meiner Meinung nach. Gibt es auch eine iPad-App vom ersten Teil mittlerweile. Nein, von Autosport sogar, vom dritten Teil. Die ist auch ganz gut und jetzt gibt es eben die neue Variante für PC, PS4 und Xbox One. Ja, wir haben einiges an Rennaction auf klassischen Rennpisten, die man auch schon kennt, einige altbekannte Stadtkurse dabei, sehr hübsch gemacht, im Fokus steht nach wie vor das Rennen an sich, da kannst du jeden Schrott einstellen, sogar Spritverbrauch und so einen Quatsch kalkulieren, das muss man mögen, wenn man es mag, ist man ganz gut dabei. Am Ende fehlt leider ein bisschen Abwechslung und auch meiner Meinung nach ein Belohnungssystem für Leute, die jetzt nicht auf Optik stehen. Und gerade bei dem Spiel will ich das in Zweifel ziehen, weil du schaltest dir halt größtenteils irgendwelche Sonderlackierungen und Lacke und Quatsch irgendwie für dein Auto frei. Jetzt nicht DLCs oder halt bezahlen, sondern echt halt einfach als Belohnung. Ja. Und wenn dir aber wurscht ist, wie dein Karre ausschaut und dir lieber wäre, dass du jetzt irgendwie schneller fahren kannst oder sowas, dann bist du halt da wieder mehr oder minder falsch, weil die Optik, also mir ist sie halt egal zum Beispiel. Ja. Das habe ich jetzt auch schon vielen Freunden tatsächlich gehört, dass sie gesagt haben, so ja, so wo ist hier irgendwie der Gag quasi. Ja. Ist eine berechtigte Kritik sicher.
Definitiv, genau. Mit dem nächsten Spiel kommen wir zu einem beliebten Klassiker, den es jetzt auch für aktuelle Konsolen gibt. Ist an meinem Geburtstag erschienen. Oh, muss ein gutes Spiel sein.
Ja, generell am 15.10. sind sehr viele Portierungen erschienen. Zuerst sprechen wir über die Beamdog Collection. Das wird vielen Leuten nichts sagen. Was ist das? Beamdog ist der Publisher, der uns Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Planescape Torment, Icewind Dale und Neverwinter Nights brachte.
Torment.
Und all diese Spiele. Torment, ja?
Planescape
Torment.
Ja. Mhm.
All diese Spiele gelten für mich zu den allerbesten Rollenspielen, die wir je gesehen haben. Ich freue mich wahnsinnig über das Remake. Sie bringen sie jetzt für die PS4, die Xbox One und die Switch. Man kann sie jetzt für relativ normale Preise so kaufen. Dann gibt es jeweils Special Editions jedes einzelnen Titels, also jeder einzelnen Titelgattung. Heißt Baldur's Gate haben sie zusammengeschmissen. Und man kann dann auch noch die verdammt teure BIMDoc Collection kaufen, wenn man sie kriegt. Da kosten dann alle Spiele zusammen 250 Euro.
Boah, kann man, ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Ja, ich habe sie mir vorzeitig zu Weihnachten geschenkt tatsächlich. Also ich habe sie bestellt unter dem Motto, es wird mein Weihnachtsgeschenk. Ich muss sie nur jetzt bestellen, weil ich sie dann nicht kriegen werde. Da sind wahnsinnig viele sehr schöne, sehr hochwertige Devotionalien drinnen, also Sammlergegenstände. Wahnsinnig schön gemacht, muss man nicht. Die Spiele, alle Remakes sind wahnsinnig gut und ihr könnt sie alle schon seit 2, 3, 4 Jahren spielen tatsächlich, nämlich unter iOS und Android, weil da gibt's die nämlich schon alle.
Die Portierungen sind da schon durch, genau.
Ja. Mhm. Außer Neverwinter Nights. Das soll aber noch kommen.
Für iOS.
Neuer oder Anfang nächsten Jahres.
Und genau, Android.
Für iOS. Mhm. Android gibt's, glaube ich, schon, weiß ich nicht. iOS auf jeden Fall. Android weiß ich nicht. Android, das kommt auch noch mit, aber ich glaube, das gibt's schon. Ich weiß nicht ganz gut. Mhm. Also wer diese Spiele wieder genießen mag und preissensitiv ist, geht's auf iOS, kann man machen. Wer sie auf der großen Konsole genießen mag, ja, kann man auch machen. Die sind gut portiert, die sind gut auf die Controller angepasst und zwar auf allen drei Systemen. Ich habe sie auf allen drei Systemen tatsächlich schon ausprobieren dürfen, weil ich viele so verrückte Freunde habe und quasi im Freundeskreis dreimal diese Collection steht für jedes der einzelnen Systeme. Wer halt ganz spinnt, der kann sich die Collection kaufen für 250 Euro, wenn er sie kriegt. Die ist auch sehr schön gemacht, aber nur was die Sammlergegenstände betrifft. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Wie gesagt, die Spiele gibt's alle seit eh und je.
Ist die in Analog? Also sind das Boxen? Oder eine große
Box? Ja, es ist eine Riesenbox mit Metallcases und Würfeln und Karten und weiß ich was für Quatsch, ja. Also wahnsinnig schön, aber das muss man halt mögen als Fan. Die muss man nicht kaufen, da ist nichts dabei digital, ja. Mhm. Also digital kriegst du das gleiche Spiel geboten wie alle anderen. Das finde ich auch durchaus ganz gut, weil mich ärgert sowas ja immer mit, da ist irgendwie das dabei und das dabei und das dabei. Es sind die ganz normalen Spieleboxen quasi, aber sonst hast du halt irgendwie Karten dabei und Spielkarten dabei und eben eine ganz große, schöne Kartonbox mit den ganzen Logos und so. Die ist halt einfach wunderschön gestaltet, aber der Inhalt ist völlig egal. So Zeichnungen sind dabei, so Lithografie-Dinger, Pins, so ein Buch, so ein Tagebuch, in das du reinschreiben kannst. Also echt schick, aber nicht notwendig. Und wer es eben ganz günstig mag, gerade jetzt zu Weihnachten, sicher mit dem Angebot, man kann die auch echt gut auf dem iOS spielen. Ich würde hier aber vor allem das iPad empfehlen, nicht das Handy, weil es tut.
Aber mit Controller oder wenn du sagst, sie klein, dann halt eben das große?
Ja, sexy Frage, ich weiß es nicht. Ich habe auch gerade überlegt, damals, als ich es gespielt habe, das ist aber schon lange her, dass ich Baldur's Gate dort gespielt habe, nicht. Mhm.
Gut. Eine Frage,
aber
habe ich noch, was hat Hasbro mit BIMDoc und genau mit Baldur's Gate zu tun?
Okay.
Sind die da einfach als Gaming-Entwickler mit eingestiegen? Haben die da irgendwelche Lizenzen oder gibt es auch bald dann?
Ich kann es dir wirklich nicht sagen.
Gut. Ich war nur verwundert, im Vorfeld beim Suchen darüber bin ich eben über das Hasbro-Logo gestolpert und in Beschreibung steht eben, dass die auch damit drin sind. Und über Wikipedia sehe ich nichts, dass zumindest irgendwie BIMDoc Hasbro gehört oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
Ja, ich lese auch auf BIMDoc.com gerade, dass irgendwie Hasbro da drinnen sitzt offenbar. Ich kann aber gar nicht sagen, wiefern.
Genau, also das muss irgendwelche mit Lizenzen zu tun haben, weil laut Wikipedia haben die keine Verbindungen, also dass die da zusammen sind. Wahrscheinlich hat es...
Wobei ich finde es auch nur im Zusammenhang mit Neverwinter. Also vielleicht gibt es irgendwie das eine Brettspiel-Dings. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Wobei ich finde es bei Icewind Dale auch und bei Baldur's Gate eigentlich auch.
Ja, aber Hasbro hat ja nicht nur das Traditionelle. Sie haben ja auch ihre Spieleentwickler-Firma und die Filmgeschichten. Vielleicht sind sie da irgendwie mit drin, mit dem Ganzen. Und vielleicht mag uns der eine oder andere hören, was er zu erzählen, wenn er dann da was wüsste.
Ich weiß es.
Gut.
Die Atari SE France und die Atari Inc. und Hasbro. Also die haben beide den gleichen Besitzer. Das ist es.
So läuft das. Gut.
Ja, also BIMDoc und Hasbro sind quasi Geschwister, weil das gleiche dieselbe Mama haben oder dieselben Besitzer mittlerweile haben. Okay, here we go. Hat also nichts miteinander zu tun, offenbar.
Ja, wieder was gelernt. Auch wieder mal schön.
Interessant.
Definitiv, genau. Auch am 15.10. erschienen ist für die Switch The Witcher in der dritten Version Wild Hunt.
Ja, kurz mal so ab. Wir haben ja schon mal ganz kurz drüber geredet. Es ist eine wahnsinnig gute Umsetzung. Ich habe einen Vorabzugang für dieses Spiel erhalten und mir nachher dann auch noch gekauft. Gut gemacht. CD Projekt hat gesagt, sie haben sich sehr lange Zeit für die Portierung genommen. Das merkt man. Man sieht, man kann solche Spiele tatsächlich auf der Switch portieren und sie sind nicht kompletter Mist. Unterwegs ähnlich Witcher spielen finde ich super. Riesengroßes, langes Spiel. Es ist die komplette Wild Hunt Geschichte drinnen, also quasi die Gold Edition, wenn du so magst. Ja, Grafik ist natürlich wahnsinnig eingeschränkt im Vergleich zu einer PS4. Die Ladezeiten sind wahnsinnig lange. Es ist nicht so wahnsinnig sexy, aber Fakt ist, es geht. Und allein, dass ich jetzt diesen 200-Stunden-Klopper auch ähnlich unterwegs spielen kann und nicht jedes Mal zu Hause vor dem Fernseher sitzen muss, ist schon mal geil. Wer das beste Erlebnis will, spielt's auf einer PS4 Pro oder Xbox One X, wobei das ist wurscht, weil die wurden eh nicht mehr weiter optimiert. Dort kostet's auch einen Nasenrammel auf gut Deutsch, also sehr wenig. Oder aber, ja, wer jetzt auf Qualität schimpfen will, dann bist du auf der Switch falsch. Das wusste man sowieso immer schon, aber es gibt ja, und auch wesentlich günstiger übrigens, ja, auf den anderen besseren Konsolen dieses Spiel. Ich glaube trotzdem, dass es für die Switch für viele interessant ist, eben weil du es unterwegs zocken kannst und das finde
ich Mobile Game
positiv und das ist sehr schön gemacht. Mhm.
Gut, dann nicht für die Switch gibt es Call of Duty Modern Warfare.
Ja, wir schreiben den 16. Call of Duty Teil. Call of Duty versucht sich jedes Jahr so ein bisschen neu zu erfinden. Wir springen vor, wir springen zurück, wir springen hin, wir springen her, wir springen da, wir springen dies. Und Modern Warfare versucht sich wieder mal neu zu erfinden und ist damit sehr krass in die Medien geraten.
Gibt's kein, also kein Blut mehr?
Es gibt wahnsinnig viel
Blut. Gut.
Aber das ist nicht der Grund. Hast du irgendwas davon mitbekommen sonst? So außerhalb der Gamer-Szene, war das ein Thema? Ich glaube nicht, gell?
Nein, nicht.
Also die Handlung beginnt dort, dass sich mitten auf den Straßen in London in einer Menschenmasse ein Attentäter in die Luft sprengt.
Dinge, die leider mal passieren.
Discuss, genau. Ich finde das tatsächlich sehr gut. Und du gehst dann quasi Spezialeinheit halt so ein bisschen auf die Suche, sagen wir erstmal.
Du findest gut, dass es einen Anschlag gibt oder was genau?
Ich finde gut, dass es eine mal echt vernünftig realistisch, also eine aus dem echten Leben gegriffene Story auch durchaus mal sein
kann. Also eben, dass es Dinge sind, die es mal gegeben hat, nicht irgendwas, was man da zusammenklickt und macht. Ja,
na, gut. Was vor allem kritisiert wird, ist, dass das Dinge gibt, die es morgen geben könnte. Mhm. Jetzt zugegeben, die Wahl London ist vielleicht zur Zeit des Brexits eher relativ unschlau, vor allem, weil es das dort nicht gab. Ja? Und irgendwie war ja der Brexit geplant irgendwie für 6 Tage, nachdem das Spiel rauskam. Einer der vielen Termine. Ja? Also so die Wahl London wurde durchaus diskutiert. Auch die finde ich nicht ganz glücklich. Auf der anderen Seite bin ich glücklich, dass es die westliche Welt und nicht irgendwo, nicht wir, nicht hier ist. Ja? Es hätte aber auch meinetwegen Deutschland, Spanien, Österreich auch sein können, keine Ahnung. Ja. Aber grundsätzlich, dass man mal so ein bisschen realistischeres und durchaus mögliches Setting nimmt, finde ich eigentlich okay. Und das wurde aber von vielen Leuten kritisiert. So auch nach dem Schema, du lieferst damit eine Vorlage und bla und blub und bling und gab ja wieder Amokläufe und weiß ich was alles und du machst jetzt Selbstmordattentäter aus den Spielern. Alles Quatsch. Ja. Und im Gegenteil, ich finde es recht gut, dass es mal ein realistisches Setting ist. Warum?
Halt einfach in die Richtung, dass jedes Mal, wenn irgendwas passiert, in die Richtung, egal wo auf der Welt, dass es dann heißt, das sind die Kriegsspiele. Also in die Richtung meinst du?
Ja, es wurde auch schon vor Amokläufen kritisiert. Also seitdem bekannt ist, dass das ein eigentlich sehr denkbares Setting ist, ist es immer wieder in Kritik und wird sehr stark durchgereicht, medienmäßig und gesellschaftlich.
Politiker.
Persönlich muss es diesmal nicht mal so, nein, eigentlich sogar eher öffentlicher Diskurs, muss ich sagen.
Sogar, gut, ja.
Und ich muss aber sagen, ich finde es okay, ja, und es ist gut gemacht und du spielst das 6 Stunden recht vernünftig durch und das ist alles irgendwie, ich finde es okay. Mhm. Was ich nämlich an Call of Duty auch immer sehr charmant fand, Call of Duty hat immer schon gezeigt, wie, sorry, man verzeiht mir das jetzt und in dem Kontext darf man dieses Wort sagen, bin ich der Meinung, scheiße Krieg ist, ja. Ich piepse das jetzt nicht. Das dürfen auch Kinder im Kontext mit Krieg sagen, bin ich der Meinung.
Nicht meine.
Man darf das nur mit Krieg, wenn es um Tote geht.
Gut. Erlaubt es Apple?
Und das haben sie Google immer gezeigt. Wenn wir uns Apple TV Plus anschauen, erlauben die viel mehr. die haben immer die Geschichten dahinter gezeigt. Die haben immer auch so ein bisschen die Geschichten der Bevölkerung gezeigt. Die haben immer so ein bisschen gezeigt, was halt passiert, wenn der Krieg mal vorbei ist und dass es dort halt dann nicht nett ist. Krieg ist nicht toll, Krieg ist nicht schön. Ja? Und dann da auch so ein bisschen die Downseiten zu zeigen und auch mal so ein Thema zu positionieren, finde ich echt total in Ordnung. Ja? Was man schon kritisieren kann, das wäre jetzt meine Kritik auf sehr hohem Niveau, sie ordnen nicht ein. Es ist, wenn ich schon so ein Thema angreife, muss ich es, finde ich, auch irgendwie einordnen, kommentieren und in Relation setzen. Das tun sie gar nicht. Und das ist halt dann wieder verlorene Chance, weil wozu machen sie es dann? Dann ist es echt auch nur, um zu polarisieren, das ist geglückt. Aber da irgendwie jetzt vielleicht auch so einen kleinen Bildungsauftrag, die Moral von der Geschichte oder sonst irgendwas mitzugeben, wäre halt dann schon gut. Und das macht man halt nicht. Ja, das ist ein bisschen schade.
Das ist dann wiederum schade, genau.
Alles in allem, gutes Game. Das Setting, da kann man jetzt lang diskutieren, wird aber, glaube ich, den Spielern des Spiels vor allem wurscht sein. Lasst euch nicht in diesen Dialog hineinziehen. Es ist eine realistische Geschichte, unter Anführungsstrichen. Also halt eine denkbare Geschichte, realistisch ist es nicht, weil das Spiel halt einfach nicht realistisch war. Wir haben eine 6-stündige Kampagne, die ist echt okay, die Story ist gut. Und wir haben eine wirklich recht gute Multiplayer-Geschichte, die hat einige Troubles, die ist nicht ganz ausgegoren, sie daten relativ brav nah ab, wir nehmen jetzt irgendwie 2 Wochen danach auf, es gab schon viele Updates. Die ist wesentlich besser gestartet als alles andere, was so Multiplayer-Quatsch betrifft, den wir heute besprochen haben. Von daher, das gehört offenbar dazu. Bananaware im Multiplayer, das ist leider üblich und es geht viel schlimmer, wie uns andere Shooter jetzt bewiesen haben, von daher, ja, ist es okay.
Ja. Dann würde ich so sagen, damit gehen wir über zum nächsten Spiel. Und da bin ich gespannt, was du zu sagen hast. Gibt es auf PC, PS4 und Xbox One The Outer World. Outer? Wie spricht man das aus? Ich kann.
The Outer, Outer. Worlds. Ja. Worlds. Warum bist du gespannt, was ich zu sagen habe?
Es ist wieder ein Ballertitel. Es ist. Wie soll ich sagen, es ist für mich komisch umgesetzt, wenn die Leute umfallen mit diesen Umrissen und so weiter. Ich habe mir so 2, 3, wie sagt man dem, Streams angeschaut, also nicht Streams, doch Streams, wo Leute das gespielt haben, angeschaut. Ich bin unschlüssig, weil für mich vor allem halt wieder ein weiterer Ballerspiel ist. Und somit,
ja. Okay, also dann hast du den Titel schon mal ganz falsch verstanden. Mehr oder minder. The Outer World ist ein Rollenspiel. Wurde gemacht von Obsidian. Obsidian hat auch ein Spiel dieser Art für die Fallout-Reihe gemacht, nämlich Fallout New Vegas, im Jahr 2010, das recht gut ankam eigentlich. Womit du natürlich recht hast, es ist nicht so dieses klassische Fantasy-RPG, sondern ein Sci-Fi-RPG und in Sci-Fi-RPGs wird geschossen. Könnte man jetzt vergleichen mit Mass Effect. Mhm. Da wird ja auch geschossen. Zugegeben, das Gunplay, was du jetzt vielleicht ansprichst, ist nicht besonders reizvoll, nicht besonders mega gut, da ist auch Mass Effect besser, aber eigentlich willst du diese Spiele spielen wegen des Rollenspielaspekts.
Wegen den Fragen und der Story dazwischen. Ja.
Gut. Genau, wegen den Entscheidungen, die du triffst, wegen den Fragen, wegen den Geschichten, die du nachgehst. Und anstatt, dass du halt mit dem Schwert irgendwie kämpfst oder rundenbasierend kämpfst, schießt er halt. Das Gunplay ist auch nicht wirklich toll. Ich glaube, zum Zuschauen ist es auch relativ zart, es sei denn, du bist in der Geschichte drinnen. Mhm. Was eine sehr geile Entscheidung war und ich Ihnen sehr hoch anrechnen muss, es ist ein Singleplayer-Spiel. Ohne Multiplayer. Ganz ohne Multiplayer. Und das war auch immer so angekündigt und jeder, der sich darüber aufregt, hat sich einfach keinen Zentimeter mit diesem Spiel beschäftigt. Mhm. Aber einfach mal wieder ein Singleplayer-RPG zu machen und zu sagen, hey Leute, sorry, aber für uns ist das Wahre, weil Multiplayer kannst du das so nicht machen, weil wie machst du dann Entscheidungen, die sich gegenseitig beeinflussen hier, die da dort quitschquatsch, alles Blödsinn, war schon okay. Die haben sich auf was fokussiert und das, was sie tun, tun sie meiner Meinung nach sehr gut. Also mir gefällt es sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Was mir auch sehr gut daran gefällt, ist, dass es sehr lustig ist. Obsidian kann das generell sehr gut und sind es auch da wieder. Wir schlüpfen nämlich zum Beispiel, allein das Setting, ja, ist schon witzig. Wir schlüpfen in die Rolle eines vergessenen Kolonisten. Und das finde ich irgendwie super lustig quasi. Ja, quasi ein Kolonist, der weggeschickt wurde und dann vergessen wurde, weil die Firma quasi Konkurs gegangen ist und du schippest es irgendwie in Kyrostase durchs All und wirst halt irgendwann später wieder aufgeweckt. Ja? Mhm. Recht lustig. Wir sind dann im Sternensystem Helicon und durchsuchen das dann quasi. Und mehr von der Geschichte mag ich nicht verraten. Das waren jetzt wie immer auch nur die ersten 5 Minuten Opener.
Also keine allzu großen Spoiler, meinst du?
Nee, das ist gar keiner. Das sind die 5 Minuten Spoiler, bevor du das erste Mal den Kontrolle in die Hand nehmen musst. Mhm.
Ja.
Wir sehen auch immer wieder zum Beispiel die Werbespots von der Firma, mit der wir da weggeflogen sind, die später dann in Konkurs ging. Also es ist einfach super lustig gemacht, die Geschichte ist gut, ich mag das Spiel, ja, ich mag es echt sehr gerne. Was mich ein bisschen stört, die Grafik ist nicht so geil und der Arbeitsanteil ist gefühlt etwas hoch. Das heißt, so dieses gehe dorthin und töte 17 davon und 3 davon und 7 davon, das muss nicht mehr so stark sein, wie es mal früher war. Ja, ich meine, in Baldur's Gate zum Beispiel, bei das harten Hass, das auch sehr stark, aber das ist ein Spiel, das ist über 20 Jahre alt, fast 30, glaube ich sogar. Mhm. Das macht man heute nicht mehr so. Wenn man jetzt, sagt man mal, ein Spiel im alten Stil machen, soll man nicht alles umhauen und dann gehören auch solche Entscheidungsgeschichten und so dazu. Und ebenfalls gehört dazu, dass die vielleicht nicht immer so stark ausschlaggebend oder ändernd sind, weil in Mass Effect hast du ja teilweise über das Leben ganzer Rassen entschieden. In dem Spiel ist es wesentlich einfacher und unkomplexer alles. Ja, so viel repetitives Zeug hätte nicht sein müssen, aber man kann dem auch relativ gut aus dem Weg gehen. Ja, ist okay. Ich mag sehr gerne klassische Rollenspielfans hingreifen. Wer Fallout mag oder Fallout New Vegas mochte, ist da sicher ganz gut bedient. Mass Effect Fans können auch hinschauen, alle anderen. Ich glaube, es ist schwer, das aufgrund von YouTube-Videos zu
beurteilen. Gut, das ist ja generell.
Wenn man nicht von Anfang an anfängt. Ja,
ja, das ist generell. Wenn ich habe mir jetzt hier parallel noch ein anderes YouTube-Video gesehen und habe gesehen, dass die mehr auf die Geschichte, also eben diese die Entscheidungsfragen und so weiter reingegangen sind. Was ich gesehen habe, muss wahrscheinlich auch relativ stark zusammengeschnitten worden sein.
Ja, also wer das Spiel nicht wegen der Story spielen mag, sondern wegen des Gunplays, der soll es lassen.
Für der hat andere Titel, die wir heute wahrscheinlich auch schon genannt haben, ja.
Ja, einige. Ja, also da, es ist kein Shooter. Es ist ein Rollenspiel, wo halt geschossen wird. Und dann ist es auch total okay, wer Rollenspiel mag, wer Shooter mag, nö, lasst's lieber.
Mhm. Ja, dann gehen wir wieder mal auf die Switch über. Heute hüpfen wir ja von Konsole zu Konsole. Wo ich das Spiel das erste Mal geöffnet habe bei mir zu Hause auf der Switch und am Tisch gespielt habe, sind meine Kinder dazu gestoßen und das Erste, was sie gesagt haben, hat mich erschreckt und mir gezeigt, wie anscheinend Nintendo nach wie vor fleißig Fernsehwerbung macht, weil meine Mädels, das hört man hier im Geek Talk ja immer wieder und wir schauen ja schon seit vielen Jahren, also sie kennen überhaupt wirklich kein Fernseher und wir seit 17 Jahren kein Fernseher mehr, außer bei der Schwiegermutter, also bei einer Großmutter, da läuft der Fernseher jeweils und anscheinend kommt immer wieder Werbung für Luigi's Mansion 3, weil sie haben keine 3-4 Sekunden auf den Screen geschaut und haben gesagt, Mario, Luigi und so. Und ich, gut, Werbung scheint zu funktionieren.
Ja, dann sag gleich was zum Spiel.
Ich bin noch nicht weit, ich kann dir nicht viel dazu sagen. Aber ich finde es super süß umgesetzt, vor allem, ich würde sagen, herzig, also der 3D-Effekt. Wir hatten es hier schon ein paar Mal in den Spielefolgen. Ich bin war nie großer Fan von den 3D-Umsetzungen von Mario, wie hieß das? Worlds?
Ja.
Und hier ist was komplett anderes. Also es ist mal ein bisschen mehr schöneres 3D. Es ist heimelig. Es ist nicht einfach. Aber es ist schön. Es gefällt mir.
Gut. Dann mache ich gleich den ersten Pun intended. Ich bin kein Fan von Luigi. Luigi ist für mich, wenn Mario nicht dabei ist, einfach nur der nette Bruder von Mario und nett war der Pun intended. Mhm. Da gibt es ja einen Volksmund-Aussage dazu, was nett bedeutet. Und so sehe ich es auch. Generell, es ist der dritte Ausflug von Luigi in sein Spukhaus. Der Titel wurde nicht von Nintendo entwickelt, sondern von Studio Next Level, also von Next Level Games. Ist recht hübsch gemacht, es fällt relativ wenig auf, es ist alles sehr schön. Wir haben jedes Stockwerk so ein neues Level, die sind schön gestaltet, relativ interessante Szenarien. Es wechselt alles sehr stark ab, darum zweiter Pun intended, es ist ein wirklich sehr geistreiches Abenteuer. ja, Mario-Fans okay, Kids okay, sonst ja, kannst du auch lassen. Und gerade übrigens ausnahmsweise Luigi-Titel, wahrscheinlich weil sie nicht von Nintendo entwickelt werden, fallen auch ausnahmsweise mal relativ gut im Preis. Das heißt, wer warten kann, sollte vielleicht auch warten, weil gerade die gehen doch meistens so ein bisschen runter.
Mit dem Preis. Mhm. gut. Also ich bin gespannt. Eben, Kongress steht noch vor der Tür, aber nachher habe ich mehr Zeit und dann kann ich es mal ein bisschen hoffentlich weiterspielen auch. Ich bin da wirklich gespannt. Was mich nervt, ist die Stimme und wie heißt die Trulla da? Die Hotelbesitzerin, also das Geisthausbesitzerin da.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe da zugegeben nur sehr kurz hineingeguckt. Mhm.
Ja, kann man machen, muss man nicht. Gehen wir rüber zu den mobilen Spieletests, mein Gott, schwieriges Wort. Unter iOS gibt es ein Spiel, das auf den Namen Gwent hört.
Ja, ganz kurz, zwei Sätze. Gwent ist das aus The Witcher eigentlich bekannte Kartenspiel, das ja schon als Singleplayer-Spiel größtenteils kostenlos überall ausgekoppelt wurde, also als so Hearthstone und Co. Variante. Es ist ein taktisch recht schlaues Spiel, das einem man sich durchaus anschauen kann. Es funktioniert unter iOS genauso wie unter allen anderen Systemen und das war's auch schon. Naja, Gwent kennt man oder man kennt es nicht, man kann es jetzt auch auf iOS spielen.
Ich gehöre zu zweiter Kategorie und genau, passt.
Aber du kannst es jetzt dann gleich kostenlos laden und durchschauen. Der Einstieg ist sehr gut. Es wird dir wahnsinnig gut erklärt, anders als Hearthstone, meinem Gefühl nach, von vor 3-4 Jahren, seitdem ich das schon spiele. Ich liebe Hearthstone, aber der dauert auch recht lange, das ist halt der Nachteil. Aber ja, man kommt gut rein, weil es lange erklärt wird, das ist Vor- und Nachteil zugleich.
Zugleich, genau. Call of Duty gibt's auch in Mobile. Haben wir nicht vorher schon über Call of Duty, doch Modern Warfare, gesprochen?
Ja, genau. Und ja, Call of Duty gibt es seit 1.10. auch mobile und ich kann dir kein Spiel sagen, das mir die letzten 5 Wochen derartig viel Zeit gekostet hat, obwohl ich es nicht gedacht habe. Ich habe gesehen, dass das rauskam, dachte mir, ach Gott, das wirst du auch spielen müssen, weil du wirst in der Spielefolge darüber reden müssen. Ich habe überhaupt keinen Bock auf so Shooter-Quatsch, auf ein Tablet, so ohne Controller und so. Blah. Hat man ja schon Fortnite und PUBG und geht mir alles auf den Keks, nicht?
Ja, hatten wir. Heißt, ich brauche da das jetzt gar nicht. Ich habe es mir jetzt gerade auf dem iPhone angetippt. Kann ich den Download wieder abbrechen?
Nee, ich habe ja gerade gesagt, das war so mein Gedanke. Ah, ja. Und gut. Es gab, in den letzten 5 Wochen hat mich dieses Spiel viele Stunden gekostet, weil es echt richtig gut ist. Erstens, es gibt jede Menge Content, permanent wechselnde Szenarien, lustige neue Modi, die sie sich einfallen lassen, wahnsinnig viele tägliche Herausforderungen. Es gibt einen Battle Royale Modus, der wahnsinnig gut gelungen ist, also wo du in 4er-Teams gegen 25 andere Teams, also zu 100 auf einer Karte antrittst und halt Last Man Standing mit immer kleiner werdenden Bereichen. Volle Fortnite-Kopie, ja, völlig egal. Super gut gemacht, super schön. Es spielt sich echt gut. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten, mit der du steuern kannst. Irgendwie so zwei große, die das Spiel unterscheidet. Aber du kannst die dann auch nochmal wesentlich härter anpassen. Du hast irgendwie 17 verschiedene Schusszonen auf dem Display. Ich kenne jetzt so 10, 15 Leute, mit denen ich das Spiel tatsächlich sehr intensiv zusammen spiele auch. Multiplayer nämlich auch möglich.
Also ja, Multiplayer auch online?
Abgesprochenes Multiplayer. Es ist sowieso nur online. Ab. Es ist ein reines Online-Spiel. Ja. Du spielst immer gegen andere. Aber anders als irgendwie bei Mario ist es kein, also bei Mario Kart Tour ist es kein Fake, sondern du kannst dir halt auch recht ausmachen, hey, wir 4 jetzt spielen, ja? Mhm. Gemeinsam.
Also so wie man Multiplayer sich recht denkt und kennt.
Und die 10 Leute, wo ich weiß, wie sie spielen, spielen alle nicht so wie ich und jeder spielt irgendwie anders. Jeder bedient dieses Spiel irgendwie anders. Und allein das finde ich schon mal so geil, dass sie so viele Controllermöglichkeiten implementiert haben, weil irgendwie so Touchscreen-Controller-Mist eben, ich mag's nicht, ja. Aber da hast du so viele Varianten, da findet man was, ja. Ich kann echt nicht viel dazu sagen. Wirklich gutes Spiel, ja. Also halt klar, nichts für Kids, ist ein Shooter, ja. Ist jetzt nicht besonders blutig, wobei, wenn eine Kugel in den Kopf geht, siehst du schon Blutspritzer, mehr jetzt aber auch schon nicht, ja.
Ab 17 Jahren.
Er ist technisch, ja, gut so. Naja, weil halt Kopfschuss, genau. Ja, mit Scharfschützengewehr, wo halt noch drauf gehalten ist und du halt auch den Blutspritzer siehst. Jetzt, wie gesagt, mehr nicht, das ist nicht gewaltverherrlichend, um Gottes Willen, aber es ist halt ein brutales Setting, ja. Immer wieder kommen neue Karten, die Karten sind intelligent gemacht, von irgendwie Flughafengebäude über Privatjacht bis, weiß ich was, ja, irgendwie Fallout-mäßige Endzeitstadt, also auch total kreativ, weißt, so fernab von allem, was man so kennt, auch teilweise, ja. Ich kann echt jetzt stundenlang schwärmen, aber ich würde jetzt echt sagen, guckt es euch an. Was ich ein bisschen vielleicht empfehlen kann, ist, desto größer das Gerät, desto lustiger es sei denn, das Gerät ist so groß, dass ihr es nicht mehr halten könnt. was will ich damit jetzt sagen? Auf einem kleinen iPhone ist alles relativ klein. Es geht schon. Ich spiele es auch in der U-Bahn tatsächlich einfach, ja, weil so eine Partie dauert irgendwie 3 bis 5 Minuten. Das kannst du irgendwie mal Bushaltestellen tagisch schon fast zocken, ja. Aber am Handy nicht so geil. Ich mag es am iPad Mini extrem gern. Das ist so mein Call of Duty Mobile Tablet geworden. Am iPad Pro mit 12 Zoll wäre es mir nichts, weil groß und schwer.
Ach, Jan. Mist. Ich musste einen kleinen Nachtrag zum Anfang den Download abbrechen. Ich wollte es kurz runterladen hier auf dem Phone, aber das 1,5 Giga groß und so viel Platz habe ich nicht mehr auf meinem iPhone. Ich muss das endlich mal neu aufsetzen nach iOS 13.
Ja, es geht so auf 2 Giga Ende circa.
Genau. Das ist schon genau, und das nächste, das was ich habe, ist das iPad Pro. Mist. Geht nicht.
Das große.
Genau, auch, das 12,9.
Ja, du musst halt in der Hand halten und mit beiden Fingern, also mit beiden Daumen auch noch auf dem Ding bewegen können. Und dann wird das große, also
schwieriger.
Ja, für Jason Momoa und Arnold Schwarzenegger vielleicht möglich. Sonst, also nach einer halben Stunde nervt es mich einfach tierisch, aber das muss jeder selber wissen. Egal. Grundempfehlung ist, desto größer, desto gut, würde ich mal fast sagen. Auf einem iPhone SE, ich glaube auch nicht, dass es dort unterstützt wird. Fairness halber würde ich es nicht mehr
machen. Ja, ja.
Aber. Ja, desto größer, desto besser. Klar, weil du halt auch einfach mehr siehst und halt deine Ziele größer sind. Mhm. Wenn du auf einen Stecknadelkopf einen großen Kopf zielen musst, ist es halt was anderes wie auf ein Euro-Stück großen Kopf, weil halt, ja, Darstellungsgröße.
Definitiv, genau. Ja, passt.
Jo. Aber ja, leider wirklich gut. Ich hab's echt nicht erwartet und ich mag es aber sehr gerne und ich versenke jetzt sicherlich jeden Tag 1-2 Stunden in das
Spiel. Aber es ist schön, dass Titel, die man nicht erwartet, einen so dann doch packen können. Egal ob ganz neue oder halt altbekannte, wo man es sowieso nicht erwarten würde. Ja.
Ganz genau, ja. Also ich halte auch von Call of Duty normalerweise nie so, naja, kann man nicht sagen, manche Teile und Auskopplung mag ich sehr gerne. Wurscht, ich habe mir nichts davon erwartet und ich finde es echt sehr gelungen. Was man dazu sagen muss, sorry, genau noch kurz, es ist free to play.
Mhm.
Du kannst dir optische Verbesserungen kaufen, du kannst dir so Fortschrittsboxen kaufen, aber da schreiten nur deine Waffen quasi fort, ja. Wenn du mit einer durchgelevelten Waffe spielen kannst, also so wirklich pay to win finde ich es nicht, kürz mal so ab. Optik ist sowieso immer wurscht und du kannst dich halt, also im Endeffekt, ich spiele es jetzt seit 1.10. und habe keinen Euro eingeworfen und komme damit immer noch super klar. Also Bezahlschranke okayisch, würde ich sagen, ja. Das ist meine reine, was 5 Wochen Meinung jetzt heraus, ja. Und ich werde ihnen jetzt wahrscheinlich trotzdem heute oder morgen noch Geld einwerfen, weil es gibt eine schöne, super cool lackierte Waffe, die hätte ich gerne. Die kostet dann irgendwie 3 Euro, ja, die gefällt mir halt und ich will halt auch angeben und cool sein von meinen Freunden auf dem Sandkasten-Schulhof, Call of Duty Mobile-Spielhof. Und ich bin halt auch der Meinung, dass ich ein bisschen Geld verdient habe, weil ich 5 Wochen jetzt echt schon Spaß habe und keinen Cent bezahlt habe. Wieder mal meine moralische Keule. Mhm. Aber ja, man kann es kostenlos spielen, man muss kein Geld einwerfen, meiner Meinung nach. Man sieht die Bezahlschranke schon recht häufig, also sie sagen die schon immer wieder so, hey, hier könntest du bezahlen, magst du nicht Premium machen und so, ja. Also sie zeigen es dir schon, aber du kannst spielen, ohne dass du jetzt kaufen müsstest irgendwie, ja? Was schon ganz gut ist.
Dinge, die man eigentlich mag, genau. Ja, passt. Gut, gibt's noch ein Apple, hilf mir kurz, Spiele-Titel, den du aktuell spielst? Wie heißt das Zeug?
Arcade kamen 6 bis 8 seit unserer letzten Folge dazu. Die habe ich alle angeschaut, fand ich alle nicht besonders gut. Kann jetzt leider nicht sagen, welche das waren. Mhm. Was ich aktuell spiele, kann ich dir mit dem Namen nicht mal sagen. Verdammt. Wir haben es auch letzte Mal nicht besprochen. Irgend so ein rundenbasiertes Strategiespiel, das recht heftig ist und ich weiß den Namen ist nicht. Das tut mir leid.
Kannst du ja in die Show sonst noch reinschreiben, wenn du oder nächstes Mal nachtragen.
Ja, irgend so ein rundenbasierte Strategie. Wenn du rundenbasierte Strategie suchst, lustigerweise findest du es auch, weil es genau unter dem Namen beworben wird, finde ich recht lustig.
Ja.
Aber nö, von den Neuerscheinungen jetzt fand ich noch nichts so großartig lustig. Wobei, doch, warte. Nee, weiß ich es nicht. Ist egal.
Ich habe verpasst zu kündigen. Und ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Jetzt kommt es mir gerade wieder in den Sinn. Ich muss das noch kündigen. Ich bin jetzt einfach die letzten 2 Monate überhaupt nicht dazu gekommen. Kongressorganisation und all das andere rundherum. Ich weiß es aktuell noch nicht. Ich muss schauen.
Hogwash finde ich recht lustig. Hogwash. Das ist neu.
Ja.
ja, so ein bisschen Bauernhof-Chaos-Spiel, soll vielleicht ein bisschen an die Untitled Goose Game angelehnt sein. Wenn ja, haben sie es nicht ganz so gut geschafft. Ist aber relativ, relativ lustig. Mhm. Ja, braucht man, weiß nicht so krass. Ansonsten spiele ich die Coherence ganz gerne. Das ist schon ein bisschen länger dabei, ist aber auch relativ neu. Und das andere Spiel finde ich nicht. Aber du kannst kurz was erzählen, was Nettes noch, und dann sage ich.
Ich kann was erzählen und hüpfe dazu ganz schnell in die analoge Spiele-Ecke, denn ich hätte eigentlich fast, hätte ich Zeit gehabt, heute was zu erzählen. Ich habe ein neues Hasbro-Spiel zugeschickt bekommen, und zwar von Monopoly. The Voice Banking. Schon mal davon gehört, Jan?
Keine
Ahnung. Voice Banking kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Das ist ein Sprachassistent, der da jetzt auf dem Brett steht. Und ich habe ja schon mal über das Ultra, wie heißt es, Banking Ultra gesprochen, wo man mit Karten, so quasi Kreditkarten gespielt hat, wo man sich die Spielstände auch nicht merken musste, sondern in Karte einschieben musste und dann sah, wie viel Geld das man drauf hat. Und das Gleiche ist jetzt hier. Da gibt es kein Geld, da gibt es kein Häuser gibt's und all das Mögliche, aber die ganzen Stände und so weiter, die erfragst du via Sprachassistenten. Ich finde das super witzig. Bin aber noch nicht so weit, dass ich das darüber erzählen könnte. Das mache ich gerne das nächste Mal dann. Nur ein kleiner Teaser. Auf dem pogipsi.ca-Blog geht dann nächstens mal der Testbericht dazu online.
Bin gespannt, wenn ich mir durch.
Habe ich genug überbrückt?
Ja, hast du. Spelldrifter heißt das Spiel, das ich sehr gerne spiele. Und natürlich, sorry, immer vergessen, Oceanhorn natürlich.
Oceanhorn, nach wie vor.
Aber ich habe momentan bin ein bisschen überversorgt, was Rollenspiele betrifft, darum spiele ich Oceanhorn nicht. Aber wenn ich mal mit den restlichen, die wir diese Folge ja hatten, durch bin, Outer Worlds zum Beispiel und Witcher und Link's Awakening das dritte Mal gerade. Das spiele ich immer dann, wenn ich kein Hirn einschalten mag, weil ich das von früher noch quasi auswendig kenne. Das ist eher so Beschäftigungsfinger drin. Dann werde ich mir Oceanhorn sicher auch wieder näher zu Gemüte führen. Das ist halt sehr groß und mittlerweile bin ich ein bisschen Rollenspiel übergesättigt, was ja sehr gut ist, weil es gibt ja eben endlich mal wieder sehr viele auch. Das war ich eh schon lange traurig.
Dass es da kein neues Futter gab, genau.
Genau, beziehungsweise kein gutes Futter. Und jetzt haben wir mal so richtig fette Auswahl.
Mhm. Passt. Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir es durch mit unserer Spielefolge für diesen Monat.
Ich glaube es auch, ja.
Wunderprächtig. Dann bedanke ich mich wieder mal für die ganzen Themen, die du heute mitgebracht hast, Jan.
Ja, dir auch vielen lieben Dank. Nächstes Monat ist dann sicher noch spannend, weil kurz vor Weihnachten und so, ne?
Hast du da schon was im Blickfeld, auf was du dich freust, oder gerade nicht auf die Schnelle? Schon wieder so ein Überfall.
Nee, kein Überfall, das ist schon okay, aber vieles, über das ich jetzt so leider rein gar nicht sprechen darf, was Weihnachten betrifft, bin ich wie immer sehr gut vorbereitet. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel meistens im Oktober keine Spiele nehme oder nehmen lasse. Oft, weil ich dann immer sage, ey Leute, Weihnachten kommt dann eh die stressige Zeit, nicht nur was Einkaufen betrifft, sondern durchaus auch was so Weihnachtsspielberatung betrifft für Tester. Mhm. Ich habe einiges, was wir nächstes Mal besprechen werden, schon deutlich früher auf dem Tisch gehabt. Da sind einige durchaus interessante Sachen dabei und auch einige Überraschungen. Cliffhanger. Oh. Clickbait, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Geek Talk Spiel.
Wunderbar. Abonnieren auf den ganzen Podcatchern oder Plattformen, die ihr mögt. Und wir freuen uns auf euch, genau. Wunderprächtig. Jan, vielen herzlichen Dank. Und ja, wie immer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao. Hört mehr Geek Talk.